Guten Morgen, hört man mich? Ja? Gut, wunderbar. Ja, vielen Dank für die Einladung, für das Vertrauen auch, dass ich herkommen darf und einfach mal die Predigt halten darf. Vielleicht ganz kurz, 3, 4 Sätze. Mein Name ist Thomas Auner und ich bin glücklich verheiratet mit der Frau in Rot da hinten. Mit meiner Frau Beate. Wir haben 4 Kinder. Die jüngste ist dabei und die jüngste ist eine Schulfreundin von der Theresa. Und wenn man sich da nicht versieht, dann ist man schon mit Drillings befreundet. So schnell kann das dann gehen. Ich bin 48. Unser Ältester hat uns zu Großeltern gemacht im letzten Oktober. Und ich darf als Vertriebsleiter arbeiten in einer Softwarefirma, die sich kümmert um die Ausstattung von Schienenfahrzeugen. So viel kann ich sagen, es ist ein bisschen komplex das Thema, aber egal. Wer mehr wissen möchte, kann mich ja nachher ansprechen. Bevor wir einsteigen in die Predigt, möchte ich noch beten und dann geht's los. Herr, wir danken dir für dein Wort, auf das wir jetzt hören dürfen. Wir danken dir für die Tiefe und Fülle darin und wir wollen dich bitten, dass wir erkennen können, was du zu sagen hast. Und ich möchte dich besonders bitten, dass du mich als dein Werkzeug gebrauchst, um deine Worte zu reden, Herr, und nicht meine. Amen. Ja, Vergebung, Thema Vergebung. Wenn wir über Vergebung reden, so im Allgemeinen, dann reden wir eigentlich unbewusst von zwei verschiedenen Arten von Vergebung. Zum einen von der Vergebung, die zu tun hat mit unserer Position und zum anderen mit der Vergebung, die zu tun hat mit unserer Beziehung als Christen, mit der Beziehung als Christen zu Jesus. Was meine ich damit? Ich meine Folgendes damit. Wenn wir vor Gott treten, wenn wir einmal vor Gott treten, und das kann ich auch nur einmal tun, ich kann das nicht zweimal tun, ich komme vor Gott und bekenne ihm, ich bin ein Sünder. Ja? Und ich empfange die absolute Vergebung in Jesus Christus, ein für alle Mal, einmal gerechtfertigt. Hebräerbrief, ja. Dann ist meine Position ab diesem Zeitpunkt, meine Position ist vergeben. Ich bin jemand, dem vergeben wurde. Und das beinhaltet alle Sünden, die vergangenen, die gegenwärtigen und die zukünftigen. Es gibt viele Christen, die glauben zwar, dass ihre Sünden vergeben wurden, rückwirkend, also in die Vergangenheit hinein, aber sie können nicht glauben, dass ihre aktuellen und ihre zukünftigen Sünden auch vergeben sind. Und man kann sich das schön verdeutlichen, indem man sich fragt, wie viele meiner Sünden waren Zukunft, als Jesus ans Kreuz ging? Alle meine Sünden waren Zukunft, als Jesus damals ans Kreuz ging. Alle. Diese Sünden wurden alle vergeben am Kreuz von Golgatha. Das hat mit meiner Position zu tun, als Kind Gottes. Mit meiner Position. Totale Befreiung von Sünde, Vergebung von Schuld, durch Jesus, weil er für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Wenn ich das annehme, wenn ich mein Leben ihm gebe, ein für alle Mal. Es gibt aber eine zweite Art der Vergebung und über die möchte ich ein bisschen mehr sprechen, denn hier gibt es, unterschiedliche Ansätze bis hin zu Verwirrung. Nachdem Jesus Christus mir vergeben hat, ich bin Kind Gottes, ein für alle Mal. Nachdem er mir vergeben hat, muss ich jetzt lernen, als Kind Gottes auch zu leben. Und in diesem Leben brauche ich tägliche Vergebung. Tägliche. Um diese Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten, intakt zu halten. Nicht damit ich wieder Christ werde, das bin ich ja schon geworden. Darum geht es nicht. Aber um in dieser Position auch zu leben und diese Beziehung zu leben, brauche ich tägliche Vergebung. Und davon spricht Paulus in erster Linie, wenn es bei ihm um Vergebung geht. Tägliche Vergebung. Und in unseren Gemeinden wird häufig von Vergebung geredet. Es wird sogar viel von Vergebung geredet. Und vielleicht ist das auch genau das Problem, dass geredet wird, aber wenig praktiziert wird. Und ich möchte in verschiedene Aspekte zur Vergebung reinschauen. Ich möchte 4 Punkte betrachten. Erstens das Ausmaß der Vergebung. Zweitens die Voraussetzungen der Vergebung. Drittens Notwendigkeit der Vergebung. Und viertens die Praxis und das praktische Erleben. Viertens praktische Erleben der Vergebung. Zum Ersten, das Ausmaß der Vergebung möchte ich in 2 kleine Teile teilen. 1.1. Vergebung hat keine Grenzen. Jesus lehrt in seinem Wort, dass Vergebung nicht eine Option ist oder eine Möglichkeit, die wir haben, sondern eine Pflicht. Die muss praktiziert werden. Nicht, da muss drüber geredet werden, sondern es muss getan werden. Es ist auch nicht etwas, was ich tun kann, wenn mir danach ist, wenn ich mich danach fühle, sondern es ist ein Befehl. Und wer seine Bibel dabei hat, der kann gerne mit aufschlagen. Wir gehen durch einige Stellen durch und die erste, die wir anschauen wollen, steht in Matthäus 5, Vers 43. Matthäus 5, 43, ganz bekannte Stelle, Bergpredigt. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, sagt Jesus, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Jesus sagt hier, liebt. Das ist ein Imperativ, ein Befehl. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch Böses tun. Und es kann sein, dass das in deiner Ehe geschieht, dass deine Frau oder dein Mann irgendwann mal nicht mehr die Liebe ist oder der Liebe, sondern dass es dann in andere Richtungen geht. Es kann sein, dass ein Arbeitskollege oder ein Mitschüler oder ein Verwandter die richtig zum Feind wird. Es kann sein, dass das dann nicht mehr harmonisch ist, sondern eher konfliktbeladen. Wie hast du ihn oder sie dann zu behandeln? Der Text sagt, wie einen Feind. Ihn lieben und für ihn beten. Liebt eure Feinde. Bittet für die, die euch verfolgen. Es kann sein, dass in der Gemeinde ein Bruder, eine Schwester, einer der Ältesten, der Pastor, wer auch immer, dass sie richtig für dich zum Feind werden innerlich, weil sie dir irgendwas angetan haben oder du hast den Eindruck, sie haben dir was angetan. Wie hast du deine Feinde zu behandeln? Sie lieben. Und beten für sie. Das ist der Befehl von Jesus. Lesen wir einfach ein bisschen weiter. Matthäus 18, Vers 21. Petrus sagt da, und Petrus finde ich ganz gut eigentlich, denn der hat oft den Mund aufgemacht, wenn er lieber hätte schweigen sollen. Mir sehr sympathisch. Also, 18, Vers 21. Da trat Petrus zu ihm, also zu Jesus, und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir gesündigt hat, vergeben? Genügt es 7-mal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Also Petrus sagt, 7-mal? Ist das schon gut? Ich bin schon richtig gut, ja, 7-mal ist schon richtig viel. Das schafft nicht jeder, aber ich bin 7-mal, ich bin gut, ja. Und Jesus sagt, 490 Mal. Und das ist in biblischer Zahlensprache unendlich. Die Zahl 7 ist die Unendlichkeit. Ja? Und 70 mal 7, das heißt, hör nie auf. Hör nie auf zu vergeben. Und das ist Gottes Perspektive. Die rückten Petrus so ein bisschen zurecht. Und es ist wichtig, Gottes Wort zu kennen. Wir müssen eigentlich lernen, wir müssen lernen, unsere Gedanken zu füllen mit Gottes Gedanken. Wir müssen lernen von Gott, wie er denkt, und dann lernen und beginnen auch so zu denken. Und Gottes Perspektive ist, vergib deinen Bruder, der gegen dich sündigt, nicht 7-mal, sondern 7-mal, 70-mal, also grenzenlos. Es gibt keine Grenzen für die Vergebung. Keine Grenze. Und es gibt keine Sünde, die so schlimm wäre, dass Gott sie nicht vergeben könnte. Und es gibt auch keine Sünde, die du so oft begehen könntest, dass sie nicht mehr vergeben werden könnte. Dass Gott irgendwann sagt, jetzt ist aber genug. Das war einmal zu viel. Das gibt es nicht. Zweiter Unterpunkt vom ersten Hauptpunkt. Vergebung ist absolut. Absolut. Aus Gottes Sicht ist Vergebung immer total, ein für alle Mal abgesichert, absolut. Ende. Wenn Gott Sünde vergibt, dann hat er sie nicht nur vergeben, sondern auch vergessen. Gott wird niemals eine Sünde nochmal ausgraben, die er dir bereits vergeben hat. Aus dem einfachen Grund, er wird sich nicht mehr dran erinnern. Ich möchte es untermauern. Psalm 103, wer mal dahin blättern möchte, auch bekannte Stelle, Psalm 103, Vers 12, da steht: Sofern der Osten ist vom Westen, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und ganz interessant an der Stelle ist, warum sagt er, sofern der Osten ist vom Westen? Warum sagt er nicht, sofern der Norden vom Süden? Nun, Norden und Süden sind konkrete Punkte, ja? Das sind definierte Punkte auf der Welt. Da kann man den Abstand messen, aber messen wir bitte den Abstand zwischen Osten und Westen. Das geht nicht. Es geht immer rum. Und das ist interessant, dass sowas schon vor so langer Zeit geschrieben wurde, vor über, ich weiß nicht, 2500 Jahren oder sowas in den Psalmen. Wie Gott das gemacht hat. Damals gab es noch keine Erdvermessung und Nordpol, Südpol, hatten die ja keine Ahnung von, glaube ich. Aber Gott hatte Ahnung davon. Und um das noch zu untermauern, was ich gerade gesagt habe, zum Gott wird sich nicht mehr daran erinnern, liest man in Jesaja 43, Vers 25. Ich, sagt Gott, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Gott denkt nicht mehr daran. Gott wird sich daran nicht mehr erinnern. Er will es gar nicht. Und das geht zum Beispiel so. Du hast irgendwas angestellt. Stell dir vor, irgendwas passiert. Ja? Du hast irgendjemandem irgendwas getan. Deinem Chef, deinem Ehepartner, deinen Eltern, irgendjemandem, völlig egal. Und du weißt genau, das war falsch. Das war nicht richtig. Das war eine Sünde. Und du bringst diese Sünde vor Gott. Bitte vergib mir, sagst du, ich habe gelogen oder ich habe irgendwas anders gemacht und ich bereue es. Und Gott vergibt. Und 2 Tage später kommt dein Gewissen wieder und sagt dir, ah, das war richtig mies, was du gemacht hast, das war ganz schlecht. Und du erinnerst dich wieder an das Ding da, an deine Sache da. Ja? Und du kommst wieder vor Gott und sagst, ah, es tut mir so leid, was ich damals gemacht habe. Und Gott sagt, was meinst du? worum geht's? Und du sagst, ja, das Ding von vorgestern da, mit dem einen da. Und Gott sagt, vorgestern? Ich erinnere mich nicht, ich weiß nicht. So muss ich mir das vorstellen. Vergeben und vergessen, das können wir Menschen nicht. Und wenn wir es können, dann ist es von Gott geschenkt. Aber wir haben damit ein Riesenproblem, Gott nicht. Und dieses kleine Beispiel, wo Gott sagt, ich kann mich nicht daran erinnern, das ist ein konstruiertes und überspitztes Beispiel, dass man die gleiche Sünde nicht zweimal vor Gott bringen kann. Denn wenn er vergibt, ist es auch vergessen. Absolut, absolute Vergebung. Wir sind gerechtfertigt ein für alle Mal. Bekannter Spruch auch von Paulus. Totale Vergebung und Rechtfertigung ist genau das Gleiche. Ich bin gerechtfertigt und mir ist total vergeben worden. Damals am Kreuz von Golgatha. Und potenziell ist jedem Menschen, der auf dieser Erde lebt, seine Sünde vergeben, wenn er Gott annimmt, wenn er Jesus vertraut, wenn er Christ wird. In 1. Johannes 2 steht, und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein, aber für die anderen, nicht für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Also die Vergebung reicht für die ganze Welt, für alle Menschen, für alle Milliarden. So groß und grenzenlos und absolut ist die Vergebung. Zweitens, die Voraussetzungen der Vergebung. Die Voraussetzungen sind folgende. Erstens, wir als Christen, also du und ich, ich sage jetzt einfach mal du, ja, du und ich, wir als Christen, wie wir gläubig sind und Vergebung erfahren haben, wir müssen immer vergebend sein. Ja? Vater unser, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Matthäus 6 steht zum Beispiel auch drin, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ganz einfache Sache. Man liest es und man sagt, ja, so ist es, korrekt. Und jeden Sonntag verlassen Millionen Menschen die Kirchen und Gemeinden unvergeben. Sie haben zwar gebetet im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, und sie gehen aber unvergeben aus der Kirche, aus der Gemeinde. Aus dem einfachen Grund, die sind nicht bereit, anderen zu vergeben. Jesus hat gesagt, so wie du dem anderen vergibst, so wird auch dir vergeben. Wenn du nicht vergibst, wird auch dir nicht vergeben. Jesus setzt also voraus, dass wir vergebend sind. Wenn du als Gläubiger die tägliche Reinigung von deinen Sünden erfahren möchtest, die tägliche Vergebung, die tägliche Wiederherstellung der Beziehung, dann ist das an eine Bedingung geknüpft. Vergib anderen, sonst wird dir auch nicht vergeben. Das ist die Bedingung. Und eine vergebende Haltung ist die Voraussetzung, dass du Vergebung empfängst. Das hat nichts mit deiner Position zu tun. Du bist gerechtfertigt. Du bist Christ. Alles gut, ja. Aber was nicht gut ist, deine Beziehung ist nicht intakt. Wenn du nicht vergebend bist, ist deine Beziehung zu Jesus nicht intakt. Später dazu noch mehr. Und dann noch ein zweiter Unterpunkt. Damit Vergebung in Kraft tritt, muss immer Buße geschehen. Und jetzt müssen wir aufpassen, es gibt Missverständnisse. Es stimmt zwar, dass Jesus für die Sünde der ganzen Welt gestorben ist. Ja, Aber nicht jeder Mensch hat Vergebung erfahren und darum gehen viele Menschen freiwillig und unvergeben ins Verderben, letztlich in die Hölle. Und die ist nicht für die Menschen gemacht, sondern für den Satan. Jeder Mensch, der dort hingeht, der ist dort freiwillig, nicht gezwungen. Warum gibt es so viele unvergebene Menschen, wenn doch Jesus für die Sünde der Welt, der ganzen Welt gestorben ist? Aus einem einfachen Grund: damit Vergebung wirken kann, damit sie in Kraft treten kann, muss Buße geschehen. Umkehr. Du kannst Vergebung nicht erlangen ohne Buße. Wisst ihr, was die ersten Worte waren, die Johannes der Täufer predigte? Tut Buße. Was waren die ersten Worte von Jesus, als er predigte? Tut Buße. Und was waren die ersten Worte von Petrus, nachdem er wiedergeboren war und zu Pfingsten predigte und die Leute fragten: Petrus, was müssen wir tun? Und er sagt: Tut Buße. Buße ist die Voraussetzung und wie ein Fundament quasi dafür, dass ein Mensch gerettet wird von seinen Sünden. Und ohne Buße geht das nicht. Das griechische Wort für Buße heißt Metanoia. Meta und Neuja. Also das heißt so viel wie ändern und denken. Dein Denken ändern, deinen Sinn ändern, Gedanken wechseln. Buße tun heißt, ich ändere mein Denken. Ich ändere mein Denken über Gott, ändere mein Denken über mich und ich ändere mein Denken über die Sünde. Ich erkenne an, dass Gott heilig ist und er Gerechtigkeit verlangt. Ich erkenne auch an, dass ich ein Sünder bin und Vergebung brauche, damit ich schuldlos bin. Und dann wende ich mich an Gott und sage: Herr, vergib mir. Das heißt Buße tun. Und ohne Buße geht es nicht. Ich habe mal gehört, vielleicht ihr auch, dass jemand sagte: Ach, dieser Mann oder diese Frau, das ist ein guter Christ. Ein guter Christ. Was meint man damit? Damit meint man vielleicht so etwas wie: dieser Mann, diese Frau vergibt, ist vergebend. Ein christlicher Geist wird gleichgesetzt mit einem vergebenden Geist. Und sowas ist heute selten. Vergebung oder eine Sache nicht so wichtig nehmen oder sich selbst nicht auf den Podest stellen oder wie man es auch umschreiben möchte, hat man heute nicht mehr so häufig. Heute will ja jeder der Erste sein und schneller und größer und weiter als die anderen. Ich möchte eine Geschichte erzählen, die Jesus erzählt hat, Matthäus 18. Ich werde sie nicht erklären, denn ich kann sie nicht so gut erklären, wie sie da steht. Und wer sie nicht kennt, der muss gut zuhören. Matthäus 18, 23 und folgende. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig, und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, du böser Knecht. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und der Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder, Klammer auf, und seiner Schwester, Klammer zu. 10.000 Zentner Silber. Oho. Also wenn man nachguckt bei Maße und Gewichte in seiner Bibel und so weiter, dann kommt man ungefähr auf viele, viele Millionen Euro. Ja, viel, viel Geld, richtig viel Geld. Ja, das heißt, so wie du dem anderen vergibst oder auch nicht vergibst, so wird auch dir vergeben oder nicht vergebend. Ich kann zwar vergebend sein, aber Vergebung tritt erst in Kraft, wenn ich Buße tue. Ich habe einen kurzen Sprung vor. Wer möchte, kann mitspringen. Lukas 17, können wir mal reinschauen. Lukas 17, 3 und 4. Das hilft uns zu verstehen, was ich meine. Ganz praktisch. Ja? Lukas 17, 3 und 4. Hütet euch. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn er es bereut, vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigen würde und siebenmal wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Also, erstens, wenn er sündigt, dann weise ihn zurecht. Erstens. Wenn er es bereut, zweitens, dann vergib ihm. Drittens. Wenn er es bereut. Also Vergebung folgt auf Buße. Wenn er es bereut, dann vergib ihm. Es muss Reue da sein, es muss Buße da sein. Okay, steht da. Aber mein Gegenüber bereut seine Sünden vielleicht gar nicht. Das ist dem einfach wurscht, das ist dem egal. Kann ich ihm dann nicht vergeben? Doch, doch. Du kannst vergebend sein, deine Einstellung soll vergebend sein. Aber Vergebung kann erst geschehen, wenn dein Gegenüber Reue zeigt. Du musst vergebend sein, aber Vergebung kann erst geschehen nach Reue, nach Buße. Kommt zum dritten Punkt, die Notwendigkeit der Vergebung. Vergebung ist keine freie Entscheidung, die ich fälle, weil mir so gerade ist, weil ich mich danach fühle, weil heute ein schöner Tag ist und weil das Essen lecker war oder was weiß ich was. Ja. Das ist nicht eine freie Entscheidung, die ich fälle, sondern es ist eine Anordnung Gottes. Wenn ich nicht vergebe und wenn du nicht vergibst, dann lebst du und ich, dann leben wir ein Leben in Gefangenschaft. Das ist nämlich genau das Problem. Gott hat uns Freiheit versprochen, aber die kann ich erst genießen, wenn ich vergeben habe. Nicht vergeben heißt dem Satan auf den Leim gehen. Nicht vergeben heißt ihm in die Falle gehen. Mir ist es wichtig, dass wir ein paar Bibelstellen dazu anschauen auch, damit klar wird, was ich meine. Und das ist nicht eine Idee von mir, sondern es ist Gottes Idee, das Ganze. Im 2. Korintherbrief finden wir etwas, was genau das untermauert. Nicht vergeben heißt dem Satan in die Falle gehen. 2. Korinther 2, Vers 10 und 11. Welchem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn auch ich, so ich etwas vergebe jemand, das vergebe ich um euretwillen an Christi statt, auf dass wir nicht übervorteilt werden vom Satan. Denn uns ist nicht unbewusst, was er im Sinn hat. Wisst ihr, was Satan möchte? Dass wir nicht vergeben. Wir wissen, dass die bedrücktesten und die bittersten und die zornigsten Menschen, das sind nicht die, denen nicht vergeben wurde, sondern das sind die, die nicht vergeben wollen. Die bittersten Menschen sind die, die nicht vergeben wollen. Und eines weiß ich von, ich glaube, von jedem, auch wenn ich euch gar nicht kenne. Wenn es einen Menschen gibt, was immer er dir auch getan hat, dem du noch nicht vergeben hast, wenn es einen Menschen gibt, dem du noch nicht vergeben hast, dann ist das eine bittere Wurzel in deinem Leben. Und diese Wurzel macht sich breit in allen Bereichen deines Lebens. Wenn du nicht vergibst, wirst du bitter. Du wirst kritisch, und zwar negativ kritisch. Du wirst selbstmitleidig. Und das sind alles Früchte, wenn ein Mensch nicht vergebend sein will. Darum ist es so notwendig, absolut notwendig, dass wir vergebend sind und auch vergeben. Der letzte Punkt, und den möchte ich ein bisschen ausführlicher behandeln, die Praxis bzw. das praktische Erleben der Vergebung. Ich denke, das ist der wichtigste Punkt, das praktische Erleben der Vergebung. Bisher kann man sagen, ja, ja, habe ich alles schon gehört, das weiß ich doch alles, Bergpredigt kenne ich auch und so weiter. Aber obwohl wir das wissen, tun wir es manchmal einfach nicht. Und manche tun es überhaupt niemals nicht. Weiß ich alles, aber ich kann es nicht. Es geht einfach nicht. Ich kann nicht vergeben. Schauen wir uns das mal an. Du und ich, wir sind von Jesus aufgerufen, den ersten Schritt zu tun. Immer. Immer den ersten Schritt, wenn es um Vergebung geht. Erkläre ich gleich noch ein bisschen. Warum sagt Jesus das, dass wir den ersten Schritt tun müssen? Weil er uns kennt. Also ich bin total glücklich verheiratet, aber manchmal denke ich mir sowas wie, also ich werde meiner Frau schon vergeben, aber erst muss sie auf Knien angekrochen kommen, denn da, was da war, das war ja nicht normal. Und wenn sie das nicht tut, dann bin ich auch nicht bereit, ihr zu vergeben. Also ich überspitze ein bisschen, ihr versteht das, ja. Und diese Haltung, die haben wir manchmal. Wir sprechen es vielleicht nicht aus, aber wir denken manchmal so. Und jetzt kommen wir zu Matthäus 18. Matthäus 18, da möchte ich ein bisschen bleiben. Matthäus 18, Vers 15 und 15 bis 17, so. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so gehe hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Versammlung. Wenn er aber auch auf die Versammlung nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Diese drei Verse beschreiben die Praxis der Vergebung. Wenn wir die doch nur beachten würden, dann gäbe es wahrscheinlich die Hälfte aller Auseinandersetzungen in unseren Gemeinden nicht. Aber weil wir das nicht beachten, gibt es so viel Scherereien in Gemeinden. Und das sage mir keiner, es ist immer nur Friede, Freude, Eierkuchen in Gemeinde. Wenn du sonst nichts mitbringst oder mitnimmst aus dieser Predigt, dann nimm dieses eine mit. Merk dir diese Stelle und tu, was da steht. Was steht in Vers 15? Wer hat gesündigt? Dein Bruder oder deine Schwester. Wer muss hingehen? Du. Wir sagen, der hat gesündigt, der soll auch kommen. Und Jesus sagt genau das Gegenteil. Der dreht es einfach um und sagt, da hat einer an dir gesündigt, geh du hin. Wenn wir das tun würden, und Jesus sagt, so hast du deinen Bruder gewonnen, so endet der Vers 15, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn wir das tun würden, das wäre ein Segen. Und was tun wir? Ein Bruder sündigt oder eine Schwester oder tut dir weh oder es ist irgendwas schiefgelaufen und wo gehst du hin? Zu allen anderen. Aber nicht zu ihm. Das steht so nicht in der Bibel. Zu wem soll ich gehen? Zuerst zu Gott und dann zum Bruder. Und das muss ich mir auch selbst sagen. Bitte versteht mich da richtig. Das muss ich mir selbst sagen. Und so etwas beflügelt das Gemeindeleben. Da bin ich überzeugt von. Das beflügelt Gemeindeleben. Wenn man einander vergibt, ist Gemeinschaft wiederhergestellt. Lesen wir weiter, Vers 16. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch ein oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Also, er will nicht hören, er bleibt zornig, er sagt, ich habe nichts falsch gemacht. Ja. Er will es nicht einsehen. Und dann sagt Jesus, nimm noch ein oder zwei. Warum sagt er das? Nimm noch ein oder zwei reife Brüder, reife Schwestern mit. Warum sagt er das? Nun, manchmal ist es vielleicht so, dass diese zwei Zeugen zuhören und entdecken, dass das Problem gar nicht beim anderen, sondern bei dir liegt. Könnte ja auch sein. Aber du kannst das nicht sehen. Du bist so in dem Streit drin, in diesen Gedanken drin. Du bist nicht objektiv. Das können nur Leute von außen beurteilen. Und darum ist es weise, ein oder zwei Zeugen mitzunehmen. Vers 17, wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Versammlung. Wenn er aber auch auf die Versammlung nicht hören wird, so sei er wie der Heide und der Zöllner. Und erst der dritte Schritt ist, sage es der Gemeinde. Der letzte Schritt ist, sage es der Gemeinde. Nicht der erste, nicht der zweite, sondern der letzte Schritt. So sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Ich habe eine Frage. Wie hat Jesus Heiden und Zöllner behandelt? Wie hat er sie behandelt? Er hat sie geliebt. Das ist ganz wichtig. Denk mal drüber nach. Also ist die Praxis der Vergebung ist die, wenn jemand gesündigt hat und du fühlst dich verletzt, dann geh zuerst zu ihm oder ihr. Und wenn das nicht hilft, dann nimm ein oder zwei mit dir. Und das Letzte ist, nimm die Gemeinde mit hinein. Das Letzte. Es ist wirklich eine traurige Tatsache, dass viele Christen die absolute Vergebung empfangen haben, aber nicht erlebt haben. Die Theorie wird nicht zur Praxis. Dieser Mann von vorhin mit seinen vielen Millionen Schulden aus dem Gleichnis, der hat es nicht erfasst, der hat es nicht kapiert, was es bedeutet und hat den nächsten Knecht niedergemacht. Wegen ein paar lumpigen Euro vielleicht, ja. Und das machen wir auch. Uns ist vergeben, wir sind rein vor Gott und dann sind wir so kleinlich wegen irgendeiner anderen Sache und wollen nicht vergeben. Und dann sagen manche, ja, das sehe ich ja alles ein, aber weißt du, dem einen da, ich kann nicht vergeben, wenn du wüsstest, was der mir angetan hat. Wenn du das nur ahnen würdest, ob das dein Vater ist, der dich schlecht behandelt hat oder irgendwas anderes, völlig egal. Es gibt so viele Gründe, warum Menschen sowas sagen. Ich kann diesem einen da nicht vergeben. Es geht nicht. Ich möchte eine Anmerkung dazu machen. wenn du zu jemandem sagst, dir kann ich nicht vergeben, sagst du vielleicht nicht laut, aber innerlich denkst du vielleicht sowas, ja? Dir kann ich nicht vergeben, damit sagst du im Prinzip, ich bin besser als du. Denn du sagst, ich habe die Vergebung verdient und du nicht. Damit sagst du, ich bin besser als du. Und das ist ein Problem. Denn Paulus schreibt im Römerbrief, es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir alle sind Sünder. Alle im selben Boot. Brauchen wir uns nichts vormachen. Wenn du nicht vergibst, dann sagst du, dass du besser bist als der. Und so etwas, was der getan hat, das würdest du ja nie tun. Warum hast du es nicht getan, was er getan hat? Vielleicht hattest du einfach nicht die Gelegenheit dazu oder den Mut. Ich glaube, dass wir alle absolut dazu fähig sind, die schlimmsten Sünden zu tun. Wir sind echt in der Lage. Alles, was es auf dieser Welt gibt, das Potenzial tragen wir in uns. Aber vielleicht bist du behütet aufgewachsen, dann hast du einen riesen Vorteil, ja, und hältst dich vielleicht für besser. Aber Paulus sagt den Korinthern, wenn du glaubst, du stehst, dann pass auf, dass du nicht fällst. Und dann kommt der nächste Einwand, dann sagst du, aber wenn ich dem vergebe, dann ist es ja Heuchelei. Ich fühle mich ja gar nicht nach Vergebung. Ich mag nicht heucheln, also mache ich es nicht. Nein, es ist keine Heuchelei, sondern Gehorsam. Sei nicht überrascht, wenn du dich nicht danach fühlst, dem anderen zu vergeben. Du wirst dich nämlich nicht danach fühlen. Du wirst dich nicht danach fühlen. Aber du weißt, du musst es tun. Indem du vergibst, tust du, was richtig ist. Deine Gefühle sagen, ich kann nicht, ich will nicht, der hat es nicht verdient. Und noch vieles mehr. Und Gott sagt, du musst vergeben, es macht dich frei. Er ist auch nur ein Sünder, so wie du. Und du triffst deine Entscheidung und vergibst und dann passiert etwas Wunderbares. Wenn du dich dazu durchringst zu vergeben, dann passiert etwas Wunderbares. Je mehr du an der Wahrheit Gottes dranbleibst, desto mehr kommen die Gefühle zur Wahrheit dazu. Ich möchte es erklären. Der Moment kommt manchmal Jahre oder Monate später, wo du aus ganzem Herzen sagen kannst, ich kann dir vergeben. Das dauert manchmal lange. Du triffst die Entscheidung, ich will dir vergeben, und irgendwann kommt dazu, ich kann dir vergeben. Dann fühlst du dich auch danach im Idealfall. Und lass dich nicht vom Teufel übervorteilen, denn der Teufel sagt dir, ja, stell dir vor, du gehst heute hier raus und sagst, ich mache das jetzt klar, ich bereinige das und dann gehe ich zu diesem einen Menschen und ich vergebe ihm im Namen Jesu. Und dann hast du es getan und dann gehst du nach Haus und morgen früh wirst du wach und denkst dir, eigentlich hat er es nicht verdient. Und der Satan sagt dir, habe ich doch gleich gesagt, ja, das war doch nur Heuchelei gestern, du hast ihm gar nicht vergeben, sonst würdest du dich nämlich danach fühlen. Lass dich nicht hinters Licht führen vom Satan. Du wirst dich auch morgen nicht danach fühlen. Du tust, was richtig ist, und weißt du, was geschehen wird? Schritt für Schritt durch Gottes Gnade kommt das Gefühl zur Entscheidung dazu. Wie können wir übrigens erwarten, dass unsere Gemeindeveranstaltungen, unsere Evangelisationen, unsere Gespräche am Gartenzaun mit dem Nachbarn, wie können wir erwarten, dass Menschen, denen wir von Jesus weitersagen wollen, angesprochen werden, wenn wir untereinander in Unfrieden leben? Wie geht das? Gibt es unvergebene Dinge, irgendwelchen Streit, Ich kann das fragen, ich komme ja von außerhalb. Das muss ausgeräumt werden. Das muss weg.
Ganz.
Ja, aber es gibt den Gehorsam, den ich an den Tag lege, und der Heilige Geist macht den Rest. Der Herr Jesus am Kreuz, Jesus am Kreuz, was hat er zu den Römern gesagt, die ihn gekreuzigt haben? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat um Vergebung gebeten. Und ich glaube, ich weiß eine Sache. Jesus hat sich nicht danach gefühlt. Er hat sich nicht danach gefühlt. Aber er hat es aus Gehorsam getan. Und wir sollen barmherzig sein, wie unser Vater im Himmel barmherzig ist. Richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Wenn du nicht vergeben hast, bist du nicht losgelassen. Irgendwas hält dich fest. Und wenn du frei werden möchtest, musst du loslassen. Lass los. Sei immer der Erste, der um Vergebung bittet. Lass das nicht an deinem Stolz kratzen, wenn du der Erste bist. Jesus sagt, kein stolzer Mensch wird in das Himmelreich kommen. Wir müssen Stolz ablegen und dann kratzt uns das auch nicht mehr so. Alles, was ich bisher gesagt habe, und ich komme zum Schluss, hat mit der Beziehung zu Gott zu tun. Nicht mit meiner Position, mit meiner Beziehung. Wenn ich mich mit meiner Frau streite und wir versöhnen uns wieder und alles ist wieder gut, dann sage ich ja auch nicht zu ihr, komm, jetzt lass uns heiraten. Das mache ich ja nicht. Ist ja Quatsch, wir sind über 25 Jahre verheiratet. Ich brauche sie nicht mehr heiraten. Ich war auch da verheiratet, als wir gestritten haben. Ich war immer verheiratet. Aber die Beziehung war gestört. Und wenn du als Christ gesündigt hast, dann heißt das nicht, dass du dich neu bekehren musst. Du bist und bleibst Gottes Kind, aber deine Beziehung zu ihm ist nicht in Ordnung. Warum habe ich geheiratet? Weil ich als Ehemann in den Himmel will? Nein, weil ich eine Beziehung haben wollte mit meiner Frau und mit ihr durchs Leben gehen. Warum bin ich Christ? Weil ich als Christ in den Himmel will? Vielleicht auch, aber ich will eine Beziehung zu Jesus haben. Darum bin ich Christ und mit ihm durchs Leben gehen. Der Sinn des Christseins ist, eine intakte Beziehung zu Jesus haben. Und praktische Vergebung, praktizierte Vergebung nach biblischem Vorbild ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit, um das Leben leben zu können, das Gott für dich und für mich gedacht hat. Amen. Ich möchte noch beten und dann hören wir noch den Segen, glaube ich. Ne? Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, danken dir für ja, die vielen Dinge, die in unseren Alltag hineinsprechen, immer wieder, obwohl sie so vor vielen tausend Jahren geschrieben wurden teilweise. Danke, Herr, dass du uns den Kopf immer wieder in die richtige Richtung rückst, dass wir uns auch kritisch betrachten und ja, unser Leben, unser Denken ändern können, wie es dir gefällt. Wir danken dir, dass wir das in Freiheit auch tun dürfen, dass wir in Freiheit verkündigen dürfen und von dir reden dürfen. Und wollen dich bitten, Herr, dass du uns verändert hier wieder rausgehen lässt, dass du unseren Sinn änderst, so wie du es für richtig hältst. Und mach uns bereit dazu, dass wir uns auch ändern lassen. Dass wir nicht sagen, wir sind besser oder wissen alles besser, sondern dass wir annehmen, wenn du unser Leben beeinflusst. Amen. Amen. Ich kurz mal. Ich wollte euch noch einen Segensspruch vorlesen aus dem Hebräerbrief und anschließend hören wir was? Dann gehst du nach vorne. Okay, gut. Ich lese uns den Segen aus dem Hebräerbrief. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.